Ehrlichkeit als Prävention. Lassen Sie mich zunächst meine Rolle erklären, sagte ich zu Drake, einem Arzt, den ich auf Wunsch unseres Ausschusses für berufliches Wohlbefinden beurteilen sollte. Ich soll feststellen, ob Sie möglicherweise an einer psychischen Krankheit leiden, die Ihre Fähigkeit zur Ausübung Ihres Berufes als Arzt beeinträchtigt und ob irgendwelche sinnvollen Maßnahmen erforderlich sind, damit Sie Ihren Beruf ausüben können. Aber ich hoffe, dass Sie mich auch über die heutige Beurteilung hinaus als Anlaufstelle sehen, falls Sie eine psychische Behandlung oder eine sonstige emotionale Unterstützung benötigen. Danke, sagte er und wirkte entspannt. Soviel ich weiß, sind Sie mit Alkohol am Steuer erwischt worden. Fahren unter Alkoholeinfluss ist eine Ordnungswidrigkeit bzw. sogar eine Straftat. In den USA gilt für Fahrer, die 21 Jahre alt oder älter sind, eine Promillegrenze von 0,8. Ja, vor mehr als 10 Jahren, als ich Medizin studiert habe. Das verwundert mich. Warum kommen Sie erst jetzt zu mir? Normalerweise werde ich gebeten, praktizierende Ärzte unmittelbar, nachdem sie mit Alkohol am Steuer erwischt wurden, zu begutachten. Ich bin neu hier an der Fakultät. Ich habe in meinem Bewerbungsformular angegeben, dass ich mal alkoholisiert gefahren und angehalten worden bin. Ich schätze, der Ausschuss für berufliches Wohlbefinden wollte nur auf Nummer sicher gehen, dass mit mir alles in Ordnung ist. Ja, das ergibt Sinn, sagte ich. Okay. Dann erzählen Sie mir Ihre Geschichte. Im Jahr 2007 studierte Drake im ersten Semester Medizin. Er war von Kalifornien in den Nordosten gefahren und hatte die sonnenverwöhnte Graslandschaft der Pazifikküste gegen die farbenprächtigen Hügel Neuenglands in all ihrer herbstlichen Pracht eingetauscht. Er hatte sich nach seinem Grundstudium in Kalifornien, bei dem er sich im Wesentlichen dem Wellenreiten gewidmet und ein Semester lang in den Wäldern hinter dem Campus gelebt und schlechte Gedichte geschrieben hatte, erst spät entschieden, Medizin zu studieren. Nach der ersten Prüfung feierten einige seiner Kommilitonen in ihrem Haus auf dem Land eine Party. Eigentlich sollte ein Freund von Drake fahren, aber dieser hatte kurzfristig Probleme mit seinem Auto und so übernahm Drake schließlich das Fahren. Ich erinnere mich, dass es ein schöner, frühherbstlicher Tag im September war. Das Haus lag an einer Landstraße, nicht weit von meinem Wohnort entfernt. Die Party war besser, als Drake erwartet hatte. Es war das erste Mal seit dem Beginn seines Medizinstudiums, dass er es so richtig krachen ließ. Anfangs trank er nur ein paar Biere, dann stieg er auf Whisky um. Als um 23.30 Uhr die Polizei auftauchte, weil sich ein Nachbar über den Lärm beschwert hatte, war Drake betrunken. Sein Freund ebenfalls. Meinem Freund und mir war klar, dass wir zu betrunken waren, um noch Auto fahren zu können. Also blieben wir in dem Haus und wollten dort schlafen. Die Polizisten und die meisten der anderen Gäste gingen. Ich fand eine Couch und haute mich hin, um meinen Rausch auszuschlafen. Um 2.30 Uhr morgens stand ich auf. Ich war immer noch ein bisschen betrunken, aber ich fühlte mich nicht fahrunfähig. Bis zu meiner Wohnung ging es schnurgerade eine leere Landstraße entlang, keine 5 Kilometer. Wir fuhren los. Als Drake und sein Freund in die Landstraße einbogen, sahen sie ein Polizeiauto am Straßenrand warten. Die Polizisten fuhren los und verfolgten sie, als ob sie die ganze Zeit auf sie gewartet hätten. Sie kamen zu einer Kreuzung, an der ein Ampelsignal an einem Draht hing. Es wehte im Wind und drehte sich. Ich dachte, die Ampel blinkte in meine Richtung gelb und leuchtete in die andere Richtung rot, aber es war schwer zu erkennen, weil sie so hin und her schwang. Außerdem war ich nervös, weil der Polizeiwagen direkt hinter mir war. Ich fuhr langsam über die Kreuzung und es passierte nichts. Also dachte ich, dass ich richtig gesehen und die Ampel gelb geblinkt hatte. Ich fuhr weiter. Nur noch eine Kreuzung und eine Linkskurve zu dem Haus, in dem ich wohnte. Beim Abbiegen vergaß ich jedoch zu blinken. Und in dem Moment wurde ich angehalten. Der Polizist war jung, ungefähr im gleichen Alter wie Drake. Er wirkte wie ein Neuling in seinem Job und fast so, als hätte er ein schlechtes Gewissen, dass er mich angehalten hatte. Aber ihm blieb ja nichts anderes übrig. Er unterzog Drake am Straßenrand einem Alkoholtest und ließ ihn pusten. Drake hatte 1,0 Promille, also knapp über dem erlaubten Wert. Der Beamte nahm Drake mit auf die Wache, wo er jede Menge Formulare ausfüllen musste und erfuhr, dass sein Führerschein wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss vorübergehend eingezogen werde. Jemand von der Wache fuhr ihn nach Hause. Am nächsten Tag erinnerte ich mich daran, gehört zu haben, dass ein Freund, mit dem ich aufgewachsen war, während seiner Assistenzzeit in der Notfallmedizin mit Alkohol am Steuer erwischt worden war. Ich schätzte ihn sehr. Er war unser Klassensprecher gewesen. Also rief ich ihn an. »Was auch immer du tust«, sagte mein Freund, als ich ihn erreichte, »du darfst dir auf keinen Fall eine Strafanzeige wegen Trunkenheit am Steuer einhandeln, schon gar nicht als Arzt. Nimm dir sofort einen Anwalt. Der wird einen Weg finden, das Ganze auf rücksichtsloses Fahren runterzuhandeln, was nur eine Ordnungswidrigkeit wäre. Oder er schafft es, die Sache ganz aus der Welt zu schaffen. So ist es bei mir gelaufen.« Drake besorgte sich einen ortsansässigen Anwalt und zahlte ihm $5,000 im Voraus. Das Geld zwackte er von seinem Studiendarlehen ab. Der Anwalt sagte zu ihm, Sie erhalten eine Vorladung vors Gericht. Ziehen Sie sich schick an, machen Sie einen guten Eindruck. Der Richter wird Sie in den Zeugenstand rufen und Sie fragen, worauf Sie plädieren. Und Sie antworten, nicht schuldig. Das ist alles. Mehr müssen Sie nicht tun. Zwei Worte, nicht schuldig. Und dann sehen wir weiter. Am Tag seiner Anhörung zog Drake sich schick an, wie es der Anwalt ihm geraten hatte. Drake wohnte nur ein paar Blocks vom Gerichtsgebäude entfernt und auf dem Weg dorthin kam er ins Grübeln. Er musste an seinen Cousin in Nevada denken, der betrunken Auto gefahren und frontal mit einem 18-jährigen Mädchen zusammengestoßen war, das aus der Gegenrichtung kam. Beide waren ums Leben gekommen. Zeugen, die seinen Cousin kurz zuvor in einer Kneipe gesehen hatten, berichteten, er habe gesoffen, als ob er hätte sterben wollen. Im Gerichtsgebäude sah ich etliche andere Typen in meinem Alter. Sie sahen aus, als wären sie weniger privilegiert als ich. Ich dachte, dass sie im Gegensatz zu mir wahrscheinlich keinen Anwalt hatten. Ich fing an, mich ein wenig schäbig zu fühlen. Während Drake im Gerichtssaal darauf wartete, aufgerufen zu werden, ließ er sich immer wieder durch den Kopf gehen, was sein Anwalt ihm eingebläut hatte. Der Richter wird sie in den Zeugenstand rufen und sie fragen, worauf sie plädieren, und sie werden nicht schuldig erwidern. Das ist alles. Mehr müssen sie nicht tun. Zwei Worte, nicht schuldig. Der Richter rief Drake in den Zeugenstand. Drake ließ sich auf dem harten Holzstuhl nieder, der unmittelbar unterhalb und rechts von der Richterbank stand. Er wurde aufgefordert, seine rechte Hand zu heben und zu geloben, die Wahrheit zu sagen. Er gelobte es. Er ließ seinen Blick zu den Anwesenden im Gerichtssaal schweifen. Er sah den Richter an. Der Richter wandte sich zu ihm und fragte, »Worauf plädieren Sie?« Drake wusste, was er sagen sollte. Er wollte es auch sagen. Zwei Worte, nicht schuldig. Die Worte kamen ihm schon beinahe über die Lippen. Beinahe. Aber dann musste ich an eine Geschichte denken, die sich zugetragen hatte, als ich 5 Jahre alt gewesen war und meinen Vater um ein Eis gebeten hatte. Und er erwidert hatte, ich solle noch bis nach dem Mittagessen warten. Ich sagte, ich habe schon Mittag gegessen. Ich war bei Michael nebenan und da habe ich einen Hotdog bekommen. Aber in Wahrheit war ich gar nicht bei Michael gewesen. Michael und ich waren nicht wirklich befreundet und mein Vater wusste das. Mein Vater verlor keine Zeit. Er griff sofort zum Telefon und fragte Michael, hat Drake bei dir einen Hotdog bekommen? Dann setzte sich mein Vater ganz ruhig zu mir und erklärte mir, dass es immer schlimmer sei, zu lügen, als die Wahrheit zu sagen. Und dass es sich nicht lohne, zu lügen, weil es immer Konsequenzen habe. Dieser Moment hat mich sehr beeindruckt. Ich hatte die ganze Zeit geplant, auf nicht schuldig zu plädieren, genau wie der Anwalt es mir gesagt hatte. Es war nicht so, dass ich eine andere Entscheidung getroffen hatte, bevor ich in den Zeugenstand getreten war. Aber in dem Moment, als der Richter mich fragte, konnte ich die Worte nicht aussprechen. Ich konnte sie einfach nicht über die Lippen bringen. Ich wusste, dass ich schuldig war. Ich hatte Alkohol getrunken und war gefahren. Also sagte Drake, schuldig. Der Richter richtete sich in seinem Stuhl auf, als ob er zum ersten Mal an diesem Morgen richtig erwachte. Er drehte langsam den Kopf, nahm Drake ins Visier und durchbohrte ihn mit seinem Blick. Sind Sie sicher, dass das Ihr letztes Wort ist? Sind Sie sich der Konsequenzen bewusst? Danach gibt es nämlich kein Zurück mehr. Ich werde nie vergessen, wie er seinen Kopf drehte und mich ansah, sagte Drake. Ich fand es irgendwie merkwürdig, dass er mich das fragte. Für den Bruchteil einer Sekunde habe ich mich gefragt, ob ich einen Fehler begehe. Aber dann habe ich ihm geantwortet, dass ich mir sicher sei. Anschließend rief Drake seinen Anwalt an und erzählte ihm, was geschehen war. Er war wirklich baff. Drakes Anwalt erwiderte, ich weiß Ihre Ehrlichkeit zu schätzen. Normalerweise tue ich so etwas nicht, aber ich werde Ihnen Ihre $5,000 zurücküberweisen. Und das tat der Anwalt. Er erstattete Drake die gesamte Summe. Im folgenden Jahr nahm Drake an Kursen teil, die für Fahrer, die alkoholisiert im Straßenverkehr aufgefallen waren, obligatorisch sind. Die Kurse fanden an abgelegenen Orten statt. Da er nicht Auto fahren durfte, musste er den Bus nehmen, was manchmal Stunden dauerte. Bei den vorgeschriebenen Sitzungen saß er mit Menschen in einem Kreis, mit denen er normalerweise nicht in Kontakt gekommen wäre. Das waren völlig andere Menschen als die, mit denen ich an der medizinischen Fakultät zu tun hatte. Er erinnert sich, dass die anderen Teilnehmer überwiegend ältere weiße Männer waren, die wiederholt wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt worden waren. Nachdem er über $1,000 an Bußgeld gezahlt und viele Stunden in obligatorischen Kursen zum Thema Alkohol am Steuer zugebracht hatte, bekam Drake seinen Führerschein zurück. Aber wie sich herausstellte, war das erst der Anfang. Er schloss sein Medizinstudium ab und bewarb sich für eine Facharztausbildung, wobei er in allen Bewerbungen seinen Alkoholverstoß im Straßenverkehr angab. Als er sich um seine ärztliche Zulassung bewarb, musste er erneut Formulare ausfüllen und gab den Verstoß an. Und als er sich um die Zulassung als Facharzt bewarb, auch wieder. Als er in der San Francisco Bay Area schließlich eine Stelle als Assistenzarzt antrat, erfuhr er, dass keiner der obligatorischen Kurse zum Thema Alkohol am Steuer, an denen er in Vermont teilgenommen hatte, in Kalifornien anerkannt wurde, weshalb er sie alle wiederholen musste. Ich machte viele Überstunden und arbeitete oft bis in den Abend hinein. Dann eilte ich aus dem Krankenhaus und fuhr mit dem Bus zu diesen Kursen. Wenn ich auch nur eine Minute zu spät kam, musste ich eine Strafe zahlen. Irgendwann habe ich mich gefragt, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn ich vor dem Richter gelogen hätte. Aber im Rückblick bin ich froh, dass ich die Wahrheit gesagt habe. Meine Eltern hatten während meiner Kindheit beide Alkoholprobleme. Mein Vater hat sie immer noch. Er kann wochenlang nichts trinken, aber wenn er trinkt, ist das nicht schön. Meine Mutter ist jetzt seit 10 Jahren trocken, aber sie hat während meiner Kindheit und meiner Jugend die ganze Zeit getrunken, auch wenn ich nichts davon wusste und sie nie betrunken gesehen habe. Aber trotz ihrer Probleme haben meine Eltern es gut hinbekommen, mir das Gefühl zu vermitteln, dass ich offen und ehrlich zu ihnen sein konnte. Sie schienen mich immer zu lieben und stolz auf mich zu sein, selbst wenn ich mich daneben benahm. Sie haben mich nicht verwöhnt. Sie haben mir zum Beispiel nie irgendwelche Anwaltskosten bezahlt, obwohl sie durchaus einiges Geld hatten. Aber gleichzeitig haben sie nie über mich geurteilt. Ich glaube, sie haben einen angenehmen und sicheren Raum für mich geschaffen, in dem ich unbeschwert aufwachsen konnte. Das hat es mir ermöglicht, offen und ehrlich zu sein. Ich selbst trinke heute nur noch selten Alkohol. Ich neige dazu, Dinge zu übertreiben und bin risikofreudig, also hätte ich definitiv auch auf diesem Weg landen können. Aber ich denke, in diesem einen entscheidenden Moment in meinem Leben, nachdem ich mit Alkohol am Steuer erwischt wurde, die Wahrheit gesagt zu haben, hat mich vielleicht auf einen anderen Weg gebracht. Vielleicht hat mir meine Ehrlichkeit im Laufe der Jahre geholfen, zufriedener mit mir selbst zu sein. Ich habe keine Geheimnisse. Die Wahrheit gesagt zu haben und die damit verbundenen drastischen Konsequenzen in Kauf genommen zu haben, könnte den Verlauf von Drakes Leben verändert haben. Er selbst schien das zu glauben. Der große Respekt vor Ehrlichkeit, den ihm sein Vater schon in jungen Jahren beigebracht hatte, schien einen größeren Einfluss auf seine Entwicklung gehabt zu haben, als seine erhebliche genetische Prädisposition, süchtig zu werden. Könnte radikale Ehrlichkeit eine Präventivmaßnahme sein? Drakes Erfahrung berücksichtigt nicht, inwieweit radikale Ehrlichkeit in einem korrupten und gestörten System auch nach hinten losgehen kann. Offen ist auch, in welchem Maße Drakes ethnische Herkunft und sein sozialer Status in der US-amerikanischen Gesellschaft dazu beigetragen haben mögen, dass es ihm gelungen ist, die weitreichenden Konsequenzen seiner Ehrlichkeit im Hinblick auf seinen Verstoß zu bewältigen. Wäre er arm und/oder eine Person of Color gewesen, wäre das Ganze vielleicht ganz anders ausgegangen. Ungeachtet dessen hat mich seine Geschichte davon überzeugt, dass ich Ehrlichkeit als Mutter bei der Erziehung meiner Kinder als einen wichtigen Grundwert fördern und vermitteln kann und sollte. Meine Patienten haben mich gelehrt, dass Ehrlichkeit das Bewusstsein schärft, für befriedigerende Beziehungen sorgt, uns in die Pflicht nimmt, authentischere Lebensgeschichten zu erzählen und unsere Fähigkeit stärkt, Belohnungen aufzuschieben. Ehrlichkeit kann sogar der künftigen Entwicklung einer Sucht vorbeugen. Ich muss mir täglich Mühe geben, ehrlich zu sein. Ein Teil von mir möchte die Geschichte immer ein wenig ausschmücken, damit ich besser dastehe oder eine Entschuldigung für schlechtes Verhalten habe. Aber inzwischen bemühe ich mich nach Kräften, diesem Drang zu widerstehen. Obwohl es im Alltag schwierig sein kann, ist dieses praktische kleine Werkzeug, die Wahrheit zu sagen, erstaunlich einfach zu handhaben. Und es liegt an uns, uns dieses Werkzeugs zu bedienen. Jeder kann an jedem beliebigen Tag aufwachen und beschließen, heute werde ich nicht lügen, egal worum es geht. Und indem man dies tut, kann man nicht nur sein eigenes Leben zum Besseren wenden, sondern vielleicht sogar die Welt verändern.